wahrscheinlich erkannt, die wir hier versucht haben darzustellen. Und genau darum soll es heute gehen. Das Gleichnis von den Weingärtnern. Ja, man kann es in den verschiedenen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, nachlesen. Überall so im Wesentlichen gleich erzählt, bis auf Details vielleicht. Naja, was denkt ihr über die Weingärtner? Wird die Rechnung aufgehen? Was wird der Herr Weinberger sagen, wenn ihm das alles zu Ohren kommt und dass dann sein Sohn auch noch unter ominösen Umständen da ums Leben gekommen ist? Ich glaube nicht, dass er ihnen den Weinberg lassen wird, oder? Er sucht sich dann lieber bessere Pächter, die sich an den Vertrag halten werden. Naja, aber schauen wir mal. Erstmal, bevor wir ins Gleichnis an sich reingehen, was ist so der Kontext? Das ist auch in allen drei Evangelien fast das Gleiche. Da ist erstmal der Einzug in Jerusalem. Von dem haben wir letzte Woche, hat der Elmar hier praktisch die entsprechende Bibelstelle auch vorgelesen. Jesus zieht in Jerusalem ein, die Jünger jubeln und legen ihre Kleider auf den Boden und Palmenzweige sagen großes Geschrei, sodass dann auch die Pharisäer und Schriftgelehrten sich aufregen und sagen, Herr, mäßige doch mal deine Jünger. Und Jesus sagt, wenn die schweigen würden, würden die Steine schreien. Das heißt, ein Punkt so in diesem wahrscheinlich schon länger schwelenden Konflikt zwischen Jesus und den religiösen Führern damals. Sie hatten ihn ja irgendwie auf dem Kieker. Dann macht er auch noch die Tempelreinigung, schmeißt da alle Händler raus, wirft die Tische um. Geht doch nicht, oder? Da sind die natürlich schon wieder verärgert. Verfluchung des Feigenbaums, gut, das kriegen jetzt vielleicht nur seine Jünger mit. Genau genommen auch eine zeichenhafte Handlung, müssen wir jetzt aber nicht weiter vertiefen. Ja, und dann fragen ihn die religiösen Führer nach seiner Vollmacht. In welcher Vollmacht tust du das? Wer hat sie dir gegeben? Und Jesus stellt ihnen aber eine Gegenfrage, die sie aus Verlegenheit dann nicht beantworten wollen. Und dann beantwortet er ihre Frage auch nicht. Also, wie ich schon sagte, dieser Konflikt spitzt sich da irgendwie zu. Ja, und dann kommt zumindest in Matthäus noch vor dem Gleichnis von den Weingärtnern das Gleichnis von den zwei Söhnen. Geht es auch um einen Weinberg. Der Vater sagt zum einen Sohn, geh in den Weinberg, und er sagt, nö, ich mag nicht. Und hinterher reut's ihn und er geht dann doch und macht seine Arbeit. Der andere Sohn sagt, ja, klar, mache ich, und macht's dann aber nicht. Und dann stellt Jesus die ganz einfache Frage an seine Zuhörer, ja, wer hat jetzt den Willen des Vaters getan? Ja klar, der Erste, auch wenn er zunächst Nein gesagt hat. Und dann sagt Jesus, ja, deswegen werden die Zöllner und die Huren euch ins Reich Gottes vorausgehen, denn sie haben Buße getan und sind umgekehrt, als Johannes gepredigt hat, ihr aber nicht, obwohl ihr es an ihnen gesehen habt. Also wieder praktisch Konfrontation, die Jesus hier macht. Ja, und dann kommt das Gleichnis von den Weingärtnern. Und es geht im Prinzip nochmal um das ähnliche Thema. Und da habe ich jetzt mal den ganzen Text mitgebracht. Ja, ich denke, wir gehen mal durch. Und dann nehmen wir nur so ein bisschen auseinander. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, also seine Zuhörer: Er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden? Von dem Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die ihre Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Okay, sie haben es immerhin gleich geschnallt. Manchmal ist ja bei den Gleichnissen auch so, dass die Zuhörer vielleicht erst mal nicht wissen, was Jesus eigentlich sagen will, aber sie haben ja offenbar gleich kapiert, dass er das auf sie gemünzt hat und er zum Beispiel eben sagt, ja, das Reich Gottes wird euch weggenommen werden und einer Nation gegeben werden, die ihre Früchte bringen wird. Ja, also was war die Bedeutung für die damaligen Zuhörer? Ich habe mal versucht, so die wichtigsten Dinge jetzt gegenüberzustellen. Also der Hausherr entspricht Gott. Der Weinberg, ja, wird hier dann eben als das Reich Gottes bezeichnet, das dann den einen weggenommen und den anderen gegeben wird. Ja, die Weingärtner, wird schwer zu sagen, ganz Israel, in gewisser Weise ja, oder speziell eben vielleicht die religiösen Führer, eben die offenbar keine Früchte abgeben wollen. Ja, was sind die Früchte? Das ist mir tatsächlich erst ganz spät so klar geworden. Ich denke, es ist die Umkehr zu Gott. Aus dem vorigen Gleichnis wird es noch mal deutlicher, wo Jesus sagt, ja, die Zöllner und die Huren, die haben auf die Predigt von Johannes gehört und darauf reagiert. Und eben in Lukas 3, Vers 8 spricht eben Johannes der Täufer auch davon, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und dachte, ja, das passt da dazu. Das ist, was Jesus eigentlich ja von seinem Volk und von den religiösen Führern erwartet hat, dass sie auf Johannes hören, dass sie auf ihn hören, ja, dass sie umkehren einfach von bösen und falschen Wegen. Und genau dazu waren diese Weingärtner eben nicht bereit, diese Früchte zu bringen. Die Knechte könnte man jetzt mit den alttestamentlichen Propheten vergleichen. Bevor Johannes der Täufer kam und bevor Jesus kam, gab es ja viele Propheten, die immer wieder im Auftrag Gottes geredet haben und auch immer wieder versucht haben, das Volk zur Umkehr zu rufen, wenn sie eben auf Abwegen waren. Ja, und tatsächlich ist es einigen Propheten schlecht ergangen, wie es hier im Gleichnis beschrieben wird, geschlagen, getötet oder auch einfach missachtet. Ja, der Sohn ist dann klar, als letztes eben, ja, nachdem sie viele Knechte, viele Propheten nicht gehört haben, sendet der Hausherr seinen Sohn und denkt, ja, vor meinem Sohn werden sie sich scheuen oder fürchten oder Respekt haben. Aber tatsächlich war das ja auch nicht der Fall. Sie denken sich dann, irgendwie kommt es mir schon töricht vor, oder? Jetzt bringen wir den Sohn um und dann gehört das alles uns. Aber irgendwie, ja, sie töten den Sohn, also spricht Jesus sozusagen schon von seiner Kreuzigung. Ja, und dann ist dann aber am Schluss eben von anderen Weingärtnern die Rede. Also, was wird der Hausherr tun? Er wird den Weinberg denen wegnehmen und anderen Weingärtnern geben, die ihre Frucht bringen. Ja, einer anderen Nation heißt es, glaube ich, sogar. Ja. Oben hatten wir Israel und naja, die übrigen Nationen ist ja sozusagen immer so, da ist Israel, das auserwählte Volk. Und zur Zeit des Alten Testaments waren alles andere eben die Heiden, die nicht erretteten. Und ich denke, im Prinzip sagt Jesus jetzt eben auch schon, ja, weil eben Israel ihn einfach nicht angenommen hat, dadurch ging die Tür auf, dass wir sind genau diese Nationen, dass das Evangelium zu uns kommen konnte, dass wir jetzt sozusagen Weingärtner sein dürfen und hoffentlich gute Weingärtner, die eben Früchte bringen. Ja, und dann ist da noch von diesem Eckstein die Rede, ja, den die Bauleute verworfen haben, natürlich auch ein Sinnbild auf Jesus. Ja, soweit, ich denke, im Großen und Ganzen die gängige Auslegung. Und als ich eben irgendwie auf das Gleichnis gestoßen bin und den Eindruck hatte, das soll ich nehmen, habe ich mir gedacht, ja, schön und gut. Das ist jetzt die Bedeutung für die damaligen Zuhörer. Aber was sagt es denn uns jetzt eigentlich, dieses Gleichnis? Ich denke mal, bis hierher können wir es auch problemlos auf uns übertragen. Ja, da ist Gott. Das ist das Reich Gottes. Ach so, nein, die Weingärtner müssen wir jetzt austauschen. Das sind jetzt wir. Ja, und Früchte könnten jetzt auch das sein, dass wir mal initial umkehren zu Gott, uns bekehren, ihm nachfolgen, aber vielleicht auch immer wieder zu ihm umkehren, wenn wir feststellen, dass wir irgendwie auf dem falschen Weg sind. Aber ich habe dann noch einen anderen Gedanken. Bedeutung für uns, also ja, Hausherr Gott, Weingärtner, du und ich. Was könnte jetzt der Weinberg sein? Ich dachte einfach, alles, was Gott dir und mir anvertraut hat. Ja, den Weingärtnern wurde er eben auch ja, anvertraut, verpachtet. Und die Verabredung war, dass dann da was zurückgegeben wird. Und dann wären die Früchte eben alles, was du dadurch hast, durch die Dinge, die Gott dir geschenkt und anvertraut hat. Naja, hast du eine Arbeitsstelle? Ich denke mal, die meisten, die eine suchen, haben eine. Dann hast du Einkommen, Versorgung, Wohlstand. Wessen Verdienst ist es? Gottes? Ja, aber ich muss ja schon auch was dazu tun, oder? Gute Frage. Gehen wir noch drauf ein. Hast du eine Wohnung oder ein Haus? Ja, damit hast du einen Lebensraum, hast einen Rückzugsort, hast Privatsphäre. Ja, wir haben vorhin die Bilder aus Uganda und Rumänien gesehen. Dann wissen wir, was das für ein Luxus ist, wenn man eine eigene Wohnung und ein eigenes Haus hat, wo man sich zurückziehen kann. Ist das unser Verdienst? Ganz viel Gnade Gottes, oder? Du hast Fähigkeiten und dadurch vielleicht beruflichen Erfolg, Anerkennung, auch ein Geschenk von Gott. Ja, und vieles mehr. Überlege einfach für dich persönlich, was hat Gott dir geschenkt, wofür solltest du oder wofür lohnt es sich, dankbar zu sein. Ja, zu der Frage, woher kommt all das? Von Gott oder von mir selber? Da ist mir diese Stelle eingefallen, ist jetzt auch ziemlich viel Text, müssen wir nicht komplett lesen. 5. Mose 8 hat so die Überschrift Ermahnung zur Dankbarkeit. Ja, gehen wir mal grob drüber. Mose sagt da eben, kurz bevor dann es hoffentlich ins verheißene Land geht, Der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen. Und dann wird ganz viel aufgezählt, was in diesem Land dann alles so wunderbar ist. Du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Das ist schon mal ganz wichtig, denke ich. Ja, wir sollen Gott preisen für all die guten Dinge, die er uns schenkt. Ja, und nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du dann wieder abweichst. Ja, und wenn du dann satt wirst und schöne Häuser baust und alles sich vermehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausführte und so weiter. Und du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ja, also, das klingt eindeutig. Ja, es ist ein Geschenk von Gott, was wir alles haben. Trotzdem noch ein paar Gedanken dazu. Ja. Wo kommt jetzt unser Erfolg her? Eigene Kraft und Stärke? Halt falsch rum. Tja, oder eben Gottes Gnade und Segen. Und wenn ich so aufzeichne, ja, dann muss man sich irgendwie auf dieser Achse entscheiden. Ja, entweder hier oder hier, vielleicht irgendwo dazwischen. Aber ich dachte mir, ich glaube, es ist anders. Ich würde diese Achse mal da nach oben setzen. Und dann sind es zwei unabhängige Koordinaten. Und angenommen, du machst jetzt ganz, ganz viel aus eigener Kraft und Stärke, aber hast halt nur ganz wenig hier auf dieser Achse von Gottes Gnade und Segen, ja, dann kommt hier nicht sehr viel heraus. Aber umgekehrt kann es vielleicht genauso sein. Zwar ganz viel Gottes Gnade und Segen, aber vor lauter Beten und Lobpreis machen hast du keine Zeit mehr, was zu arbeiten. Oder hast vielleicht auch gar keine Lust zu arbeiten. Also dann ist hier einfach viel zu wenig, dann ist das auch wieder ziemlich mager. Naja, und ideal ist dann natürlich, wenn beides vorhanden ist. Dann haben wir Leben in Fülle, wie Gott sich es vielleicht vorgestellt hat. Ja, und dann ist aber eben wichtig zu sagen, nein, es ist nicht mein Verdienst. Denn wenn das hier plötzlich wieder runtergehen würde, ja, dann schmilzt es wieder ganz schnell zusammen. Naja, und umgekehrt zu sagen, es ist nur Gottes Gnade und Segen, ist vielleicht auch nicht komplett richtig. Aber egal, Gott will uns beschenken. Ja, und dann wieder zurück zum Gleichnis. Er beschenkt uns mit Dingen, die er uns anvertraut. Und weil wir sie eben nicht selber uns erarbeitet haben, stehen sie uns auch nicht komplett selber zu, sondern ihm steht auch ein Anteil zu. Und das kann jetzt alles Mögliche bedeuten. Das kann jetzt eben sein, ja, gib von dem, was du jeden Monat verdienst, den zehnten Teil ab. Das ist zumindest der übliche Satz, wenn Gott mit dir nichts anderes vereinbart hat. Und 10% von dieser Fläche, das ist dieser schmale Rand außenrum, den kannst du abgeben. Und da bleibt hier immer noch ganz viel übrig. Ja, oder von der Zeit, die Gott dir schenkt, schenk ihm was zurück. Verbring Zeit im Gebet, verbring Zeit mit ihm. Bring dich in die Gemeinde ein mit deinen Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat. Verwende sie nicht nur, um im Beruf erfolgreich zu sein, sondern bring dich in die Gemeinde ein. Oder was auch immer dir jetzt einfallen mag. Was hat Gott dir anvertraut? Was hat er dir geschenkt? Ich denke, so wie die Weingärtner am Anfang, ja, Gott hat es uns schon auch geschenkt. Und wir dürfen uns daran freuen und wir dürfen es genießen. Alles kein Problem. Aber eben den Herrn dabei nicht vergessen und dass es letztlich von ihm kommt ohne ihm deshalb zumindest das abgeben, was ihm sozusagen zusteht. Wobei es eben im Neuen Testament nicht mehr nach Gesetz geht, aber der Zehnte zum Beispiel einfach eine gute Richtschnur sein kann. Ich glaube, das war's. Soweit die Gedanken zu diesem Gleichnis. Kannst es ausmachen, Anja, danke schön. Ich fand es jetzt schön, dass wir vorhin im Lobpreis ja einfach schon so eine spontane Dankzeit hatten. Gut, ich habe die Lieder ein bisschen in die Richtung auch ausgesucht, aber dass dann von ganz vielen da schon so Dankgebete kamen, fand ich schön. Ich habe tatsächlich noch ein Lied, wo es ums Dankbarsein geht. Vielleicht können wir das noch zusammen singen. Und ja, wenn ihr dann nochmal einfach beten wollt, schauen wir einfach, was Gott noch vorhat.